Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur nachgeholten 200. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Ja, das Interview zu dieser Folge wurde schon Anfang Januar geführt und ich habe es aus verschiedenen Gründen jetzt erst veröffentlicht. Deswegen bitte nicht wundern, wenn wir in dieser Episode datumsmäßig noch ein paar Wochen zurückhängen bei dem Interview. Ja, und eine weitere Info in eigener Sache noch vorab. Schachgeflüster gehört jetzt zu den Chess Tigers. Und deswegen auch der neue Podcast-Name Schachgeflüster bei Chess Tigers. Ja, was ist der Hintergrund? Als Einzelkämpfer stößt man eben manchmal an seine Grenzen. Und da ist es gut, wenn man innerhalb einer größeren Organisation oder Gruppe arbeitet. Und die Chess Tigers wiederum, die haben ja Aktivitäten wie Schulschach oder Turnierorganisation oder den Schachladen in Berlin oder den Onlineshop. Und die können eben auch gut ein bisschen Content gebrauchen, in Form des Podcasts oder auch Blogartikeln, die ich auf dem Chess Tigers Shop veröffentliche. Und daher glauben wir, dass es sich einfach sehr gut ergänzt. Der Podcast bleibt aber für euch unverändert. Also ja, aus Reiter wird jetzt sozusagen Twix, sonst ändert sich nichts. Ich hoffe weiterhin auf eure Treue und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
Hier ist Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur Jubiläumsepisode, die 200. Folge von Schachgeflüster. Und es ist eine besondere Folge, weil ich heute niemanden interviewe, sondern selbst der Interviewgast bin. Und zwar wird meinen Part heute übernehmen der Stefan Liebig. Stefan ist Autor beim Schachmagazin 64 und er hat mich bei meinem Buch tatkräftig unterstützt, indem er das Lektorat übernommen hat. Das heißt, er hat mir wertvolle Tipps gegeben. Und ja, wir haben besprochen, dass der Stefan heute mit Schwerpunkt auf das Buch, aber auch generell mir ein paar Fragen stellen wird. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, Stefan, jetzt übergebe ich das Wort an dich.
Ja, hallo, liebe Schachgeflüsterfreunde. Ich fühle mich total geehrt, diese Jubiläumsfolge hier für euch mit Michael zusammen zu machen. Und würde jetzt einfach mal in die Fragen reingehen. Das war für mich total spannend, das Buch Korrektur zu lesen und auch meine Ideen ein bisschen einstreuen zu können. Und jetzt habe ich ein paar Fragen an den Michael vorbereitet als Autor. Und die erste wäre, was hättest du wohl gesagt, wenn dir vor 5 Jahren jemand gesagt hätte, dass du ein Schachlehrbuch schreibst?
Also vor 5 Jahren gab es ja noch nicht mal mein Podcast, der wurde ja erst im Oktober 19 gegründet und ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, coole Sache, weil die Schachleidenschaft, die hatte ich ja schon in mir, aber mit Lehrbuchschreiben, da hätte ich gefragt, wie soll das denn gehen, ich bin doch überhaupt nicht qualifiziert dazu, weder als Autor noch mit der schachlichen Spielstärke. Also ja, hätte ich mir wahrscheinlich schwer vorstellen können, aber gereizt hätte es mich damals auf jeden Fall bestimmt auch schon.
Und gab es dann in dem Prozess des Buchschreibens irgendwann so einen Moment, wo du dachtest, wie zum Teufel bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben?
Ja, ich muss da vielleicht einfach auch mal die Geschichte erzählen, wie das dazu kam, denn das war ja eigentlich gar nicht meine Idee, ein Buch zu schreiben, sondern das war die Idee des Verlages. Und zwar hatte ich ja diesen Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern geschrieben. Der richtet sich an Einsteiger und ich habe so ein bisschen Kontakte zu dem internationalen Meister Jonathan Karlstedt. Der war auch mein Interviewgast mal und arbeitet ja bei Chessame und macht dort Schachkurse. Und wie ihr wisst, habe ich eine Kooperation mit Chessame. Und so haben wir immer wieder Kontakt. Und er hat dann gesagt, Mensch, Michael, dieser Leitfaden, ich finde den gut, wirst du den nicht mal irgendwie an den Verlag schicken, damit der in größerer Serie produziert wird. Und der Jonathan oder Johnny hat ja selber im Humboldt-Verlag schon 3 Bücher geschrieben. Und hat mich dann da vermittelt an den Lektor vom Humboldt-Verlag. Und dann war ich mit dem zum Telefon verabredet und dachte, ja, vielleicht will der ja diesen Leitfaden dann drucken und mir abkaufen und wie auch immer. Und dann kam es aber anders. Dann hat er gesagt, Leitfaden schön, aber der ist für den Buchhandel nicht geeignet. Und dann ist mir erstmal die Kinnlade runtergeklappt, war ich erstmal ein bisschen enttäuscht. Und ja, wieso? Ja, DIN A4-Format, das geht schon mal nicht. Und zu viele Aufzählungspunkte und zu wenig Text und so weiter. Und dann hat er aber zu meiner Überraschung gefragt, ja, wollen Sie denn nicht ein Schachbuch schreiben? Ich so, wie Schachbuch schreiben? Also das war, ja, für mich völlig unvorbereitet. Und er meinte, na ja, Sie kennen die Zielgruppe, Sie haben Kontakte zu den Leuten. Ja, dann habe ich kurz überlegt und dann war ich eigentlich sofort Feuer und Flamme.
Und was unterscheidet jetzt aus deiner Sicht das Schreiben von einem Schachlehrbuch von deiner sonstigen Arbeit als Podcaster, Blogger, Journalist für Schachmagazin 64 und was du sonst noch so machst?
Also es war ganz viel, innerer Aufbau war ganz wichtig. Ich meine, das ist natürlich bei einem Blogartikel auch wichtig, ne, dass man sich eine gute Überschrift überlegt, dass man eine Einleitung hat und dann Aufzählungspunkte und ein Fazit vielleicht am Ende. Aber bei einem Buch, das hat mir auch der Lektor nochmal eingeprägt, ist es ganz, ganz wichtig, eine Struktur zu haben. Also wir haben ein Vorwort, wir haben eine Einleitung, dann haben wir 10 Tipps und ein Fazit und einen Anhang. Und diese 10 Tipps, das sind 10 Kapitel, die sind dann wiederum in sich untergliedert in einem Eingangszitat und dann H1-Überschriften, also Überschriften ersten Grades, dann Überschriften zweiten Grades und dann gibt es noch zwischendurch so Zusammenfassungen, ne? Also das war sozusagen der äußere Rahmen und den musste ich echt erstmal über Wochen erarbeiten und mit dem Lektor besprechen und auch ja, meine Frau hat mir auch ein bisschen geholfen beim Überdenken und als dann so dieser äußere Rahmen klar war, musste ich das quasi nur noch mit Inhalt füllen. Und ja, das war dann natürlich auch nochmal ein Haufen Arbeit, weil ich hatte nur 3 Monate Zeit, das Buch zu schreiben. Und das würde ich heute auch anders machen. Also da würde ich mir mehr Zeit ausbedingen. Aber ja, ich hatte da einen relativ schnellen Abgabeschluss bekommen. Und insofern war das wirklich Arbeit unter Hochdruck. Ja, ich hatte aber das Glück, dass ich so eine Datei sowieso hatte mit ja, Schachweisheiten habe ich die immer genannt und habe da so ein paar Sachen gesammelt aus Büchern oder aus Internetartikeln oder aus meinem Training mit Lara Schulze. Und da konnte ich dann viel einfach an die entsprechenden Stellen im Buch reinkopieren. Und ja, so ist es jetzt ein Buch draus geworden.
Ganz witzig fand ich jetzt, dass du gesagt hast, ich musste nur noch die Inhalte machen. Mich hat persönlich ja an dem Buch fasziniert, wie vielfältig die Themen darin sind. Und ich habe mich gefragt, wie du gelernt hast, so gezielt auf den Punkt zu kommen und so knackige Zusammenfassungen zu machen und so viele Themen einfach zusammenzubringen.
Ja, also mir war es schon wichtig, so ein umfassendes Buch zu schreiben, ne? Also so ein reines Eröffnungsbuch oder reines Taktikbuch oder so, das war nicht der Ansatz, weil muss sich das ja auch so vorstellen, das Buch kommt in den allgemeinen Buchhandel. Also diese Humboldt-Bücher, die sind dann halt im Thalia und im Weltbildshop und im Hugendubel und so weiter. Und da kommt nicht dieses spezifische Schachpublikum, ne? Das genau zum Damengambit irgendwie was sucht oder zum Turmendspiel, sondern da kommt ein breites Publikum und deswegen war es mir halt auch wichtig, so die ganze Palette der Themen abzudecken. Und dann, ja, irgendwann, also ich meine, ich schreibe über Schach, ja, es ist ja nicht, dass ich über irgendwelche Raketenwissenschaften schreibe, sondern wenn man sich, so wie ich halt...
Stimmt, Schach ist kompliziert.
Ja, gut, Schach, ja, stimmt einerseits, aber wenn man sich halt über Jahre lang schon, ich meine, der Podcast hat mir natürlich auch geholfen, ne, und mein Schachgeflüster-Blog, wenn man sich über Jahre halt mit Schach beschäftigt, dann fließt der Stift sozusagen nicht von selbst, aber das Schreiben, das war dann schon okay. Also ich hatte keine Schreibblockade oder sowas. Damit hatte ich zum Glück nicht zu kämpfen.
Okay, gut. Neben dem Inhalt hast du jetzt auch die Zielgruppe schon umrissen. Und diese Zielgruppe, was soll die denn lernen aus deinem Buch?
Ja, erstmal noch die Frage, wer ist die Zielgruppe? Also es ist nicht die reinen Einsteiger, ne? Da gibt es auch im Humboldt Verlag gibt es da andere Bücher, zum Beispiel Die kleine Schachschule von Johnny Karlstadt eben oder auch Die goldenen Regeln von Silke Einacker, sondern es ist quasi die Stufe nach den Einsteigern, ne? Also die schon die Notation können, vielleicht schon ein paar Partien gespielt haben und dann halt besser werden. Und was sollen die lernen? Ja, dich sollen ein umfassendes, in allen Aspekten des Schachs, alle Aspekte des Schachs betreffende Tipps bekommen. Also die zentralen Tipps, die sind halt die Tipps, die alle Großmeister immer geben, nämlich Taktiktraining und eigene Partien analysieren. Das betone ich natürlich auch nochmal und sage auch, wie das geht. Und vor allem beim Taktiktraining zum Beispiel nenne ich halt auch die entsprechenden Ressourcen. Das heißt, wo kann man im Internet die besten Taktiken trainieren? Welche Tools gibt es da? Das ist vielleicht in anderen Büchern auch nicht so enthalten. Und dann erkläre ich das Partieanalysieren nochmal. Es geht um Eröffnungen, es geht um Zeitnot, es geht um Visualisierungstraining. Und mir war halt immer besonders wichtig zu sagen, wie das auch geht. Also wie kann ich da tatsächlich das in der Praxis trainieren. Und insofern ist es nicht nur ein inhaltliches Buch, sondern halt auch so ein Methodenbuch. Was ich an der Stelle, glaube ich, auch noch erwähnen muss, ist der Charakter des Buches. Also ich fand es immer so furchtbar, Schachbücher zu lesen, weil man ein Schachbuch halt nicht lesen kann, weil man durcharbeiten muss. Ne? Also man kann nicht einfach so flüssig vor sich hinlesen, gemütlich, sondern man muss immer ein Brett bei sich haben und man muss richtig arbeiten, richtig denken. Klar, für den Verbesserungsprozess ist es notwendig, dass man die grauen Zellen anstrengt, ne, dass man mitdenkt. Aber mir macht es keinen Spaß, so ein Schachbuch zu lesen. Und deswegen habe ich versucht, ein Buch zu schreiben, das man lesen kann, ein Schachlesebuch. Das heißt natürlich auch, dass weniger Schachdiagramme drin sind als in den meisten anderen Schachbüchern. Also ich habe vielleicht ungefähr im Schnitt so alle drei Seiten ein Diagramm, alle zwei oder drei Seiten, eher drei sogar. Das ist, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich im Vergleich zu einem normalen Schachbuch. Ja. Aber das war bewusst mein Wunsch und auch der Wunsch des Verlages. Die haben das voll mitgetragen, weil der normale Leser, der halt in einen Buchladen geht, der möchte kein Arbeitsbuch kaufen, sondern der möchte ein Lesebuch kaufen. Und das ist so ein bisschen die Zielrichtung dabei gewesen.
Und wie hat sich das Projekt entwickelt im Lauf der Zeit? Du hast ja gesagt, dass es relativ kurze Zeit war, aber sicher hat sich da ja trotzdem einiges auch verändert im Lauf der Bearbeitung.
Ja, also es war eine kurze Zeit bis zur Abgabe des Manuskripts. Und da gab es natürlich auch Höhen und Tiefen. Und am Anfang habe ich gesagt, so, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde. Und am Ende waren es dann irgendwie jeden Tag dann doch 2 Stunden oder 2,5, weil es einfach zu eng wurde. Und dann gab es so eine Phase, wo so ein bisschen der Druck raus war, der Druck der Abgabe, wo es eben beim Verlag war. Ne? Und der Verlag musste das halt auch alles erstmal durchgehen. Und zwischendurch hast du es auch noch Korrektur gelesen, das habe ich jetzt fast unterschlagen. Aber war natürlich auch ein ganz wichtiger Teil dabei, dass du mir noch dein Feedback gibst und nochmal draufschaust, ein paar Ideen äußerst und Fehler ausmerzt. Auch mein Nachbar zum Beispiel hat Korrektur gelesen. Und dann hat der Verlag natürlich auch schon einen eigenen Korrektor oder einen eigenen Lektor noch gehabt. Das heißt, auch der Verlag hat nochmal mir jemanden an die Hand gegeben, der drauf geguckt hat. Und dann ist es ja immer so eine Reihenfolge. Also dann geht es in die Druckerei und in die Setzerei und was weiß ich. Und dann wird das Werbematerial gemacht und dann wird der Buchrücken entworfen. Zwischendurch wurde das Cover noch entworfen. Da haben wir dann noch ganz viel kommuniziert. Also man denkt immer, man schreibt das Buch und gibt's ab und dann wird's irgendwann gedruckt. Aber nach der Abgabe des Manuskripts gibt's noch ganz, ganz viele Phasen, die halt auch bedient werden müssen und wo man immer wieder mit verschiedenen Leuten auch im Verlag, das sind auch unterschiedliche Zuständigkeiten, immer wieder zu tun hat und immer wieder andere Facetten.
Gab es da für dich auch besondere Überraschungen?
Gute Frage. Gab es Überraschungen? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, mir war das natürlich alles so ein Stück weit neu, aber ich habe das konnte das alles nachvollziehen, was der Verlag da gesagt hat und wie die Prozesse da ablaufen. Ich habe mich gefreut, dass die dann am Ende des Tages gesagt haben, es ist ein schönes Buch geworden. Aber bin ich jetzt überfragt. muss ich wahrscheinlich, nach dem Interview fällt mir wahrscheinlich was ein, aber momentan.
Ist ja auch okay. Und die Zusammenarbeit mit dem Verlag, die war auch gut. Das ging hin und her und ihr habt das dann so nach und nach festgezurrt alles.
Genau, also ich habe mit, ich fange mal anders an, ich habe ja mal den Philipp Stölzl interviewt, das ist der Regisseur des Films Die Schachnovelle. Und der hat es so ein bisschen beschrieben, dass wenn man einen Film macht, dass das wie so eine Zugreise ist. Man selber befindet sich die ganze Zeit in diesem Zug als Regisseur. Und am Anfang reist man zusammen mit irgendwie den Leuten, die das Skript schreiben. Und dann reist man mit den Schauspielern. Und am Ende reist man dann mit den Presseleuten. Und die Leute steigen ein und aus. Und selber sitzt man die ganze Zeit im Zug. Und so ähnlich ging es mir auch als Autor. Also am Anfang habe ich mit anderen Leuten vom Verlag zu tun gehabt als jetzt am Ende. Am Anfang war es eben dieser Cheflektor nennt er sich, glaube ich, der war Marc Wachsmann, mit dem ich da, der mir sozusagen auch den Job verliehen hat. Und dann ging's weiter mit der Kollegin Katja Koschate, mit der ich dann so die Einzelheiten des Manuskripts durchgesprochen habe und die Fehlerausmerzung sozusagen. Und jetzt die dritte Person ist die Melanie Asche, die macht so die Produktion und den Vertrieb mit Werbeflyern und gibt mir Tipps, wie ich selber auch das Schachbuch ein bisschen vermarkten kann. Also es sind unterschiedliche Leute beteiligt, weil der Verlag halt auch arbeitsteilig unterwegs ist.
Ja, apropos Beteiligung von Personen, es ist ja auch immer gut, ein prominentes Zugpferd dabei zu haben. Und dir ist es gelungen, für das Vorwort den deutschen Großmeister Niklas Zuschenbett zu engagieren. Wie kam es denn dazu?
Ja, das freut mich auch sehr und ich bin dem Niklas auch sehr dankbar. Und wir haben natürlich auch auf die Rückseite des Buches einen fetten Button drauf gemacht und draufgeschrieben mit einem Vorwort des zweifachen deutschen Meisters Niklas Zuschenbett, weil der ist, glaube ich, schon auch ein Name, ja, außerhalb der Schachwelt, vielleicht beim durchschnittlichen Buchhandelskunden vielleicht noch nicht, aber derjenige, der sich ein Schachbuch anguckt in der Buchhandlung, der kennt den Namen wahrscheinlich schon und wie du sagst, ist ein großes Zugpferd. Ja, wie kam es dazu? Auch da hat mir wieder der Podcast geholfen, der Niklas Zuschenbett war ja selber schon mal beim Podcast zu Gast. Als Interviewgast und wir haben dann einfach über Facebook Messenger so ein bisschen den Kontakt beibehalten. Er ist auch in der Schachgeflüster Facebook-Gruppe Mitglied und wenn er ein Video macht, dann postet er das auch ab und zu in der Gruppe und so haben wir halt immer wieder Kontakt gehabt und bin dann einfach irgendwann über meinen Schatten gesprungen und habe ihn gefragt, ob er das Vorwort verfasst und er hat dann dankenswerterweise auch Ja gesagt und hat auch nichts dafür verlangt. Und ja, freue ich mich sehr, dass er das gemacht hat.
Und jetzt hast du in der Zwischenzeit schon Zeit gehabt, auch die Werbetrommel ordentlich zu drehen. Man hat ja einiges lesen können schon online. Gab es denn darauf schon viel Feedback?
Ja, vermutlich habe ich sogar zu früh gedreht, weil der Verlag hat mir immer wieder gesagt, mach noch nicht so viel, denn das Buch erscheint ja erst am 27. Februar und die sagen immer, ja, also das große Feuerwerk soll man erst abprasseln, wenn das Buch erhältlich ist. Und ich konnte es mir aber nicht nehmen, zum Beispiel bei meinem Facebook-Profil schon das Buchcover zu nehmen und so weiter. Ja, war strategisch vielleicht sogar etwas falsch, aber Feedback. Ich weiß nur von einem Kollegen, der mir gesagt hat, ja, er hat das Buch schon vorbestellt. Da habe ich gesagt, wieso vorbestellt? Das geht doch noch gar nicht. Und dann hat er mir erstmal den Link zu Thalia geschickt, wo es tatsächlich schon vorbestellbar ist. Das wusste ich gar nicht. Und bei Amazon ist es auch vorbestellbar. Ich habe da jetzt aber noch nicht in irgendwelche Verkaufszahlen oder sowas reingeguckt und auch habe auch den Verlagen noch nicht gefragt, ob es schon irgendwelche Vorbestellungen gibt. Ich glaube, es ist noch zu früh, um da irgendwie jetzt schon zu sagen, ja, das wird entweder der totale Straßenfeger oder das wird, wie sagt man das, wenn ein Buch im Regal bleibt, da gibt es auch einen Begriff.
Ladenhüter, würde ich sagen.
Ladenhüter, genau, danke, ja. Ja, es ist noch zu früh. Also der Verlag sagt, das ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Ich finde es auch sehr schön. Die haben das auch optisch alles schön dargestellt. Ja, diejenigen, die es gelesen haben, die finden es, glaube ich, ganz gut. Aber ja, also man wird sehen, wie es ankommt. Also da traue ich mir einfach noch keine Prognose zu.
Ja, das Wort Ladenhüter hast du mir jetzt praktisch in den Mund gelegt. Das hätte ich nie verwendet, weil ich gehe davon aus, dass es alles andere als das wird. Was persönlich erhoffst du dir denn von dem Verkauf? Oder gibt es da auch Zielvorgaben irgendwie vom Verlag? Wie habt ihr darüber gesprochen, was die Auflage angeht? Und wie hoch ist die Auflage überhaupt?
Das kann ich dir, also ich kann dir auf keine der Fragen so eine richtige, klare Antwort geben. Es gibt keine Vorgabe. Also es nach oben sowieso nicht, ne, weil je mehr Bücher an den Mann kommen oder an die Frau, desto besser. Und nach unten gibt es auch keine. Also der Lektor hat mir auch am Anfang gesagt, es ist auch mal okay, wenn mal ein Buch nicht performt. Also das ist auch kein Weltuntergang. Es gibt so eine Marge, ne? Also ich habe so einen leichten Vorschuss bekommen von dem Verlag. Und für mich gibt es diese gedankliche Marge, dass es bitte so viele Bücher verkauft werden sollen, damit wenigstens der Verlag diesen Vorschuss wieder reinbekommt, damit ich nicht das Gefühl habe, dass ich dem Verlag jetzt irgendwie Geld aus der Tasche gezogen habe. Aber das ist nur so mein eigenes Minimum. Aber nee, also Vorgaben gibt es da nicht, weder vertragliche noch gedankliche. Ich hoffe einfach, dass es, ja, die Verkaufszahlen sind mir gar nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass es halt gut ankommt. Ich meine, es gibt immer Kritiker, die sagen, ja, was soll das hier, ein total unnötiges Buch oder viel zu unkonkret oder was auch immer. Klar, die gibt's, aber ich hoffe mir natürlich, dass es einfach in der Schachwelt und ja, vielleicht auch im allgemeinen Buchhandel, dass es da halt eine gute Akzeptanz findet. Aber mehr als diese unkonkreten Wünsche sind da gar nicht vorhanden.
Okay, ich bin da ziemlich optimistisch, ehrlich gesagt. Aber verlassen wir mal die Welt der Zahlen und widmen uns deiner Gefühlswelt. Jetzt sind es ja nur noch ein paar Wochen bis zum Verkaufsstart. Steigt da die Nervosität?
Ja, auf jeden Fall, ja. 27. Februar, das sind jetzt noch 6 Wochen oder so. Und ja, also es gibt noch ein paar Sachen zu tun, ne? Jetzt so mit Werbeflyern und so weiter. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich vielleicht bei der Deutschen Schachamateurmeisterschaft in Darmstadt, die ist ja nicht so weit weg von mir, dass ich da vielleicht so einen Stand aufbaue und das Buch vielleicht auch verkaufe. Und ja, jetzt bin ich aber schon wieder bei den Marketingüberlegungen. Ja, aber das reflektiert, dass ich mir halt sehr viele Gedanken mache, ne? Und schon so ein bisschen, je näher es rückt, desto mehr überlege ich, wie wird das sein? Und ich freue mich auch drauf, wenn ich dann, ich habe so ein paar Autorenexemplare bestellt, ne, für meinen Familienumkreis hier, für meinen Bekanntenumkreis. Und da freue ich mich dann, wenn dieses Paket ankommt mit dem niegelnagelneuen Buch drin und wenn ich es dann aufschlagen kann und tatsächlich auch in den Händen habe, weil bisher habe ich halt die PDF-Version. Aber das Ganze dann, das ist ja der Reiz von einem Buch, ne, das anfassen zu können. Und wenn das dann soweit ist, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Also Nervosität und Vorfreude sind, glaube ich, die zwei größten Emotionen dabei.
Okay, dann viel Spaß weiter bei der Vorfreude. Was mich noch interessieren würde, was hast du denn jetzt aus diesem ganzen Projekt selbst gelernt?
Ui, gute Frage. So konkret kann ich das gar nicht sagen.
Also sowohl was das die Buchproduktion angeht, als auch vielleicht selbst für dein Schach. Könnte ja auch sein, dass da was für rausgekommen ist.
Ja gut, ich meine, dadurch, dass ich natürlich alles Dinge zu Papier gebracht habe, die ich sowieso schon gesammelt hatte, war jetzt für mich inhaltlich noch nicht so viel Neues dabei, außer bei den Recherchen zu den besten Tools. Also da bin ich auf so ein paar Tools gestoßen, wie zum Beispiel chessvision.ai, nur so als Teaser, also da ja, so ein paar kleine Feinheiten oder ich habe zum Beispiel so einen kleinen Passus über Läuferendspiele. Da habe ich tatsächlich nochmal diese berühmten Läuferregeln von Capablanca angeguckt Und das sind natürlich so Sachen, die einem dann vielleicht auch beim eigenen Spiel helfen können. Und so was das Thema Schreiben angeht und so, was halt, ja, die Zusammenarbeit mit dem Verlag und die Arbeitsteiligkeit und auch wie strukturiert so ein Buch aufgebaut sein muss. Also das hatte ich tatsächlich unterschätzt, ne? Also da dachte ich, man schreibt halt und aber es geht darum, eine Struktur, eine Überschriften- und Kapitelstruktur zu finden. Und das hilft mir vielleicht auch beim Verfassen von Blogartikeln, dass man die, oder auch von Podcast-Interviews, ne, dass man die einfach nochmal so ein bisschen besser strukturiert. Und dann tut man sich mit dem Inhalt leichter, wenn man eine Struktur hat und einen äußeren Rahmen. Ich glaube, das ist so ein Learning.
Und es geht ja jetzt in dem Buch viel um Internet. Seitdem du das Manuskript abgegeben hast, ist so ein halbes Jahr etwa vergangen. Gab es denn schon ein, zweimal vielleicht den Moment, dass du irgendwas Neues gesehen hast, wo du dachtest, ach, schade, das hätte ich eigentlich gerne im Buch noch mit drin gehabt?
Ja, also das Kapitel 9 beschäftigt sich tatsächlich mit Internetressourcen. Und ja, der ein oder andere YouTube-Kanal, den ich da jetzt eben nicht aufgeführt habe, oder der ist sicher dabei. Ich muss gerade mal überlegen. Ich habe natürlich auch immer wieder so Korrekturen nachgeschickt, aber der Verlag sagt natürlich auch irgendwann mal, jetzt ist Schluss. Also die sind, glaube ich, schon so ein bisschen verzweifelt an diesen ganzen Nachlieferungen und Ergänzungen, die ich da gemacht habe. Und was mir im Nachhinein aufgefallen ist, dass das Thema Mittelspiel so ein bisschen zu kurz kommt. Also da hatte ich zum Beispiel so ein YouTube-Video gesehen von einem neuen Kanal, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, von so einer jungen Dame, die hat so Mittelspielpläne vorgestellt, also eine Batterie aufbauen zum Beispiel, ne, aus Dame und Läufer oder Turmschwenk oder Angriff mit der Dame auf der H-Linie und dem Springer gegen den H7 oder F7 Bauern oder sowas. Also so ein paar typische Motive, Mittelspiel oder Mattangriffe, das Läuferopfer auf H6, das Läuferopfer auf H7, das ist alles so ein bisschen drin, aber vielleicht hätte ich mal, ja, wenn es noch eine zweite Ausgabe gibt, dann würde ich vielleicht noch so ein Kapitel zum Mittelspiel einstreuen. Das hat jetzt mit Internetressourcen nichts zu tun, aber das ist das, wo ich mich jetzt so ein bisschen, ja, wo ich mir jetzt so überlege, okay, das könntest du bei einer Folgeauflage vielleicht nochmal ein bisschen unterbringen. Aber ich glaube, das geht jedem so. Also der Ben Johnson, mein Podcast-Vorbild aus den USA, der diesen Perpetual Chess Podcast hat, der hat ja auch ein Buch geschrieben und der hat dann anschließend auf chess.com einen ellenlangen Artikel geschrieben mit Sachen, die er in seinem Buch vergessen hat, die er nochmal nachträglich klarstellen möchte. Also ich glaube, da bin ich in guter Gesellschaft.
Okay, also wir können uns eventuell vielleicht sogar auf eine zweite Folge des Buches freuen.
Das hängt natürlich ganz davon ab, wie es angenommen wird, ne? Also wenn es jetzt ein Ladenhüter wird, dann wird der Verlag sicherlich nicht sagen, Michael, mach doch nochmal eine zweite Auflage. Aber wenn es ein Erfolg wird und dann, klar, warum nicht? Also die Silke Einacker zum Beispiel, die dieses erfolgreiche Buch im selben Verlag hat, diese goldene Regeln im Schach, die hat jetzt vor kurzem tatsächlich auch eine zweite Ausgabe herausgebracht. Also denkbar ist das schon.
Und unabhängig von einem Buchprojekt, was steht bei dir denn als nächstes an? Erfahrungsgemäß hast du ja immer irgendwelche Ideen im Köcher.
Ja, also manchmal ist es sogar so, dass ich mich so ein bisschen zerfasere, ne? Ich fange dann irgendwelche Sachen an, mache die zweimal und merke dann, es ist nichts. Also ich kann mal Beispiele geben von Sachen, die total gescheitert sind, ja. Zum Beispiel habe ich mal in meiner Facebook-Gruppe da gibt es so eine Funktion, so ein Audio-Chat, ne? Da habe ich dann so eine Audio-Chat-Gruppe aufgemacht und wollte dann da so ein Live-Talk machen. Schachgeflüster Live-Talk habe ich das genannt. Da sind dann irgendwie ein oder zwei Leute da gewesen und beim ersten Mal und beim zweiten Mal war dann gar niemand mehr da von über 3000 Leuten in der Gruppe. Und das habe ich dann eingestampft. Also da war wohl die Resonanz nicht so groß. Oder ich hatte mal vor, so wöchentliche Schachnews zu machen, so wie das aktuelle Sportstudio oder sowas oder die Sportschau, ne? Nur halt ein bisschen in kleiner. Und habe da angefangen, das aktuelle Schachstudio, habe das zwei oder drei Folgen gemacht war auch nicht so die Resonanz, habe ich auch wieder eingestampft. Und ja, man muss immer ein bisschen ausprobieren. Also ich mache das ja auch aus Spaß an der Freude und da ist es dann auch okay, wenn mal was nicht funktioniert. Jetzt zu der Frage, was ich vorhabe. Ich möchte auf jeden Fall diese Seite schachtermine.com noch weiter ausbauen. Das ist eben Deutschlands umfassendster, größter würde ich nicht sagen, weil was die Zugriffe angeht, stimmt es nicht. Aber Deutschlands umfassendster Turnierkalender mit den meisten Schachturnieren. Und da möchte ich auf jeden Fall noch das ausbauen. Und dann habe ich auch noch eine Seite über Schachbücher im Köcher. Aber das ist noch so, steckt noch in den Kinderschuhen, die Idee. Und ansonsten natürlich das Brot- und Buttergeschäft sozusagen, das ist der Podcast. Das klingt jetzt so, muss ich vielleicht anders formulieren, aber das erste Standbein, würde ich eher sagen. Ne? Das ist der Podcast und das soll auch der Podcast bleiben. Also das ist sozusagen das Herzensprojekt, mit dem ich angefangen habe und womit sich die meisten, glaube ich, identifizieren, was die meisten am interessantesten finden. Und es wird auch in den nächsten Wochen sicherlich noch das ein oder andere Podcast-Interview geben.
Okay, da können wir uns schon mal drauf freuen. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die mich beschäftigt, seit wir uns kennengelernt haben. Du hast einen regulären Job, bist Vater, spielst selbst Schach und scheinst trotzdem noch unendlich viel Zeit für deine Schachprojekte zu haben. Wie ist das möglich?
Ja, es gibt ja den Spruch, man hat immer Zeit für die Sachen, die einem wichtig sind. Und Schach ist mir halt einfach wichtig und meistens kriege ich es halt so in den Abendstunden unter. Ne? Also ich habe ja zwei Kinder, die sind jetzt mittlerweile 7 und 5 und gehen dann aber so, gegen 20 Uhr sind die im Bett und dann habe ich immer noch so 2,5 Stunden für mich und kann ich mich dann mit Schach beschäftigen und am Wochenende ist es auch mal ein bisschen mehr. Ja, und so kommt das dann halt zustande. Und der Job, den habe ich zwar auch, aber den habe ich nur, das ist ein Teilzeitjob. Also ich habe 30 Wochenstunden und ich habe auch das Glück, dass das jetzt nicht so, der super stressige Führungsjob ist, sondern dass ich da auch frei bin, meine Zeit so ein bisschen zu gestalten und viel im Homeoffice machen kann. Und so kommt es quasi von selber zustande, diese Zeit, die ich mich mit Schach beschäftige.
Okay, Michael, ich denke, die Schachszene dankt dir dafür. Ich danke dir jetzt erstmal für das spannende Interview, das wir geführt haben. Wünsche den Lesern schon mal viel Spaß mit deinem Buch dann in ein paar Wochen. Und jetzt müsstest du vielleicht abschließend noch verraten, wo sie das Buch denn kaufen oder bestellen können.
Ja, gerne. Also ab dem 27. Februar soll es erhältlich sein und zwar im Prinzip überall, wo es Bücher gibt. Also angefangen mit Amazon und natürlich auch im Schachbuchhandel. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Chess Tigers es führen werden und dass Schach Nickemann es führen wird. Und ich gehe davon aus, dass die anderen Shops es dann auch früher oder später im Programm haben. Und dann soll es ja auch über den Humboldt Verlag dann in den allgemeinen Buchhandel reingehen. Also wenn ihr irgendwo in der Innenstadt seid und beim Hugendubel oder beim Thalia vorbeikommt, ich weiß nicht, was es da noch gibt. Früher gab es ja ganz viele kleine Buchketten, aber das sind jetzt die zwei, die mir einfallen. Also da sollte es dann auch in der beim Sport in der Schachecke sollte es dann auch im Buchladen vorhanden sein. Und wenn nicht, dann könnt ihr gerne den Buchhändler ansprechen und sagen, dass er es bestellen soll. Ja, da würde ich mich freuen. Und natürlich auch über Rezensionen und Bewertungen und Weiterempfehlungen, denn das ist natürlich das, worauf Autoren angewiesen sind, ne? Gerade in der Anfangsphase. Also wenn man da gute Bewertungen hat und Empfehlungen, dann reizt das natürlich auch die anderen Leute oder dann gibt es einen Anreiz für weitere Leser, das Buch zu kaufen. Deswegen also, wer mir etwas Gutes tun will, der redet darüber und schreibt darüber. Ja, Stefan, jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich.
Ja, bitte.
Wie war es denn für dich, das Buch zu lektorieren? War das ein Knochenjob oder hat es dir Spaß gemacht und wie bist du dabei vorgegangen?
Also zum einen macht mir Lektorieren immer Spaß. In dem Fall war ich aber besonders gespannt, weil wir da ja schon eine Weile drüber gesprochen hatten, dass du das vorhast. Und ich fand das auch total toll, dass du mich da ins Boot geholt hast. Und ja, ich glaube, es ist schon durchgeklungen. Also das ist wirklich nicht übertrieben. Ich war fasziniert von der Vielfalt des Buches und da ich ja weiß, dass du auch eigentlich kein gelernter Autor oder Journalist bist, war ich wirklich beeindruckt von dem Inhalt auch. Und mir hat das sehr gut gefallen. Und unabhängig davon, dass ich daran beteiligt bin, kann ich es absolut weiterempfehlen.
Ja. Und schließen möchte ich aber noch mit dem Dank an die anderen, die noch beigetragen haben. Wenn du mir das noch gestattest, die Namen zu erwähnen.
Es ist ja dein Podcast, fühl dich wie zu Hause.
Und zwar ist es zum einen der Lukas Monk von Lukas Chess. Das ist auch so ein Tool, was ich im Rahmen der Recherche kennengelernt habe. Ich habe mir nämlich überlegt, ja, wie machst du eigentlich die Diagramme? Wie bringst du die in das Buch? Und es war gar nicht so einfach, schöne Schachdiagramme zu exportieren, weil ich habe kein Chessbase. Wahrscheinlich geht es am besten mit Chessbase, aber das habe ich halt nicht. Und das ist und mit einem freien Tool, also chess.com oder LeetChess, es geht nicht schlichtweg, Diagramme in JPEG oder PNG-Format. PNG ist es, nicht PGN. Genau, PGN ist die Schachdatei und PNG ist die Bilddatei. Also als Bilddatei, ein Diagramm als Bilddatei zu exportieren, geht nicht. Man muss da so ein Snippet machen. Und dann habe ich stundenlang recherchiert, bis ich dann auf dieses Tool Lukas Chess gekommen bin. Und damit kann man dann ein Schachdiagramm schön tatsächlich als Bilddatei exportieren. Und das habe ich genutzt. Und dann hat auch der Martin Hahn, den viele hier kennen als den Schachdichter, der hat auch noch beigetragen mit einem Schachgedicht. Und der Dr. Oliver Höpfner von Werder Bremen, den möchte ich gerne erwähnen, der hat nämlich im Auftrag des Verlages nochmal die fachliche Prüfung gemacht. Und die Sachen, die du und ich übersehen haben, Stefan, die hat er dann nochmal angemerkt.
Da gab es was.
Ja, also was heißt übersehen, das war nicht unbedingt Fehler, aber zum Beispiel hat er eben gesagt, wenn ich irgendwie eine historische Schachfigur zitiere, ne, so Siegbert Tarrasch hat gesagt, der Turm gehört hinter die Freibauern zum Beispiel, ne, dann hat er halt gesagt, ja, dann sag doch wenigstens mit einem Satz, wer war denn eigentlich dieser Siegbert Tarrasch? Und da hat er natürlich vollkommen recht. Das sind so Sachen, die ich dann ergänzt habe. Oder dann habe ich mal bei irgendeiner Stellung habe ich halt das Schachgebotszeichen, ne, dieses Kreuz habe ich dann halt vergessen und das hat er gemerkt und lauter so Sachen. Also der hat da schon nochmal sehr genau drüber geguckt. Dann der Peter Deitelhoff, der ist so ein Cartoonist, der hat so eine schöne Cartoon-Zeichnung namens Bauerkette. Und die Rosemarie Pfortner, die hat mir ein wunderschönes Gemälde von ihr, von Emanuel Lasker, überlassen. Und auch chess.com hat mir erlaubt, die Analysefunktion da ein Screenshot zu machen, weil chess.com aus meiner Sicht die beste Partieanalysefunktion einfach hat. Und da hat der Sam Copeland mir das erlaubt. Und genau, mein Nachbar hatte ich schon erwähnt und meine Frau und die Verlagsleute. Ja, das sind so diejenigen, die beigetragen haben und die auch Erwähnung finden sollten nochmal. Ja. Jetzt brauchen wir einen, der den Abschluss macht.
Ich dachte, ich hätte das schon gemacht.
Okay. Ja, dann danke ich dir für dieses Interview. Für mich war das ungewohnt tatsächlich.
Für mich auch.
mal der Interviewgast zu sein und für dich das Medium-Podcast wahrscheinlich unnötig.
Ja, aber ich hoffe, du bist zufrieden mit meinen Fragen.
Ja, hast du sehr, sehr routiniert und gut gemacht. Also vielen Dank. Und ja, ich denke, wir sehen und hören uns bei unseren weiteren Projekten. Und
ja, aber noch nicht verabschieden. Ich habe ja noch ein paar Off-the-Record-Fragen und Informationen.
Ah. Okay, aber dann machen wir erstmal für die Hörer ein Schleifchen dahinter. Ja. Also ja, wünsche euch ein schönes Schachjahr und wie gesagt, es geht weiter mit neuen Podcast-Interviews in den nächsten Tagen und Wochen, unter anderem mit der deutschen Meisterin Katerina Dolchikova. Macht's gut und bis dann.
Ja, tschüss auch von mir.
Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert, und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.